2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 28. März 2023 und heute fast eine Stunde nach 19.10 Uhr. Der Hype-Train wird am Samstag nach einer zweiwöchigen Länderspielpause um 13 Uhr am Millerntor Halt machen. Zu Gast wird der Jan aus Regensburg sein, der kürzlich 2 Punktspiele in Folge gewinnen konnte und sich somit ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschafft hat. Um einen Ausblick auf dieses Spiel zu wagen, habe ich mir heute Philipp vom Turmfunk und 1889 FM eingeladen. Moin Philipp.
Servus, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Philipp, ich habe in unseren Unterlagen mal nachgeschaut. Du warst schon einmal zu Gast bei uns vor etwas über 2 Jahren bei Kasche. Wir beide haben noch nicht miteinander gesprochen. Daher an dich meine obligatorischen 3 Fragen. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum der Jahn und nicht ein anderer Verein aus der Region?
Ja, ich glaube, das wären jetzt relativ deckungsgleich die gleichen Antworten wie damals. Kascha hat es, glaube ich, so ähnlich gestellt. Mein Name ist Philipp, ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Jahn in der Medienabteilung im Bereich Fanradio, der Turmfunk. Und darüber auch bekannt eben mit den Leuten, die den Podcast 1890FM machen. Vor allem eben Robert Fischer, der schon öfter bei euch zu Gast war. Und da eben regelmäßig auch zu Gast. Der Jahn begleitet mich, seitdem ich in der Grundschule bin, also so ungefähr 99, 2000 war meine erste Saison, hat mich mein Stiefopa mit ins Stadion gebracht und dann auch nicht mehr losgelassen. Das ist auch mehr oder weniger die Antwort, warum kein anderer Verein, weil ich halt eben in der Zeit mit dem Verein in Berührung gekommen bin, hängen geblieben bin und auch, kann man so sagen, immer weiter reingerutscht bin dann über die Jahre. Und ja, da gab es nie eine Diskussion, dass es da jetzt noch einen anderen Verein geben sollte.
Alles klar. Weißt du noch, gegen wen das Spiel war? Ist ja meistens so, wenn man das erste Spiel erlebt, ist es ja was Besonderes. Das bleibt ja meistens so hängen.
Es ist tatsächlich bei mir nicht so. Ich habe aus dem Jahr, also aus der Saison, 3 so Spiele im Kopf, also 3 Gegner im Kopf. Einer war zum Beispiel Sandhausen, dann gab es die Sportfreunde Siegen. Ich weiß aber nicht mehr, wer der erste war. Ein Spiel ist mal ausgefallen, weiß ich noch, in der Saison, weil es so viel geregnet hat. Aber wie gesagt, ich war damals 7 Jahre alt und deswegen hat sich das, glaube ich, alles so ein bisschen im Langzeitgedächtnis miteinander überlagert und ist verschwommen. Also ein ganz klares Erlebnis, das war mein erstes Spiel, habe ich tatsächlich gar nicht mehr.
Ja, okay. Aber es war damals ja noch Regionalliga, Dritte Liga. Also Dritte Liga gab es ja noch nicht offiziell. Regionalliga hieß es damals noch.
Das müsste sogar eine Bayernliga sein. Ah. Schon Regionalliga Süd, ja genau. Wenn es Sandhausen war, war es Regionalliga Süd. Der Jahn ist ja damals, und jetzt wird abzuschweifen, vor den 90er Jahren, also vor meiner Zeit, bis in die untersten Ebenen des Fußballs abgestürzt, obwohl wir eigentlich mal zweitklassig waren vor der Gründung der Bundesliga. Und beziehungsweise Oberliga Süd, das war damals ja sogar erstklassig vor der Bundesliga. Mhm. Und hat sich dann erst wirklich in meiner Zeit, so in den 90ern, wieder zurück in den Profifußball gekämpft und dann spätestens mit der Gründung der dritten Liga da auch festgebissen. Da waren wir in der ersten Saison dabei und waren wir dann ganz lange eben auch in dieser dritten Liga mit dabei und jetzt zum Glück nach 2 kurzen Ausflügen in die zweite Liga, die sofort beendet waren, in meiner Leidenszeit, jetzt auch mal wirklich ein langer Ausflug in die zweite Liga, auf den wir alle sehr stolz sind und wo wir hoffen, dass er noch sehr lange andauert.
Die schon 6 Jahre, 6 Saisons andauert jetzt, ne?
Genau, aber es war historisch. Also es war wirklich der erste Klassenhalt, den wir jemals in der zweiten Liga hatten, war es eben nach dem letzten Aufstieg. Und seitdem schaffen wir es jedes Jahr und ich bin mittlerweile wieder zuversichtlich, dass es auch dieses Jahr gut möglich ist.
Ja, da habt ihr ja sogar noch in der ersten Saison an den Aufstiegsplätzen gerochen, geschnüffelt. Mit Platz 5 war das damals, ne?
Ja, also das war jetzt nie wirklich die Diskussion, aber ja, es war ein einstiegiger Tabellenplatz, den hätte ich gerne auch mal wieder. Also das war schon ein schönes Gefühl, in dieser zweiten Liga in den Top 10 zu sein, sagen wir es mal so.
Okay. Vielleicht verraten wir den Hörerinnen erst nachher, dass ihr euch jede Saison ein bisschen verschlechtert habt und dann gucken wir mal, wohin das führen kann. Aber aktuell vielleicht erstmal, ihr habt die Hinrunde auf Platz 12 abgeschlossen und seit zu diesem Zeitpunkt wart ihr sogar 2 Punkte vor dem FC St. Pauli gewesen. Wie hast du bisher die Rückrunde erlebt?
Die Rückrunde ging nicht gut los für uns. Generell, seit ich beim Jahn bin, war der Winter eigentlich immer so ein, vorbelastet. Wir haben selten jetzt ohne Verletzungen aus der Winterpause rausgestartet. liegt vielleicht auch, lag früher vor allem auch daran, dass wir da, glaube ich, nicht so professionell gearbeitet haben. Das hat sich in den letzten Jahren gebessert. Und das habe ich auch als Zeichen gesehen, dass wir da professioneller arbeiten. Jetzt hatten wir dann auch im Athletiktrainerbereich ein paar Personalwechsel in den letzten 2 Jahren. Und dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber für mich hat sich schon der Eindruck aufgedrängt, als ob es da einfach ja, ein paar Veränderungen in der Trainingssteuerung gab. Vielleicht war es auch einfach nur Pech. Aber es ist so, dass wir wirklich verletzungsgeplagt auch aus der Pause gekommen sind wieder. Hatten eine durchgewürfelte Innenverteidigung schon gegen Ende der Hinrunde und vor allem auch jetzt eben mit Start der Rückrunde. Dann kam dazu noch, dass wir einen jungen Torwart verpflichtet haben im Winter, den wir gleich in die Startelf gestellt haben, was im Nachhinein
Zu
eine
dem komme ich
Riesenidee
nachher
war.
noch.
Ja, im Nachhinein eine Riesenidee, möchte ich jetzt gar nicht vorne wegnehmen, aber man hat die ersten Spiele halt schon gesehen, dass der Kerl erst 19 Jahre alt ist und natürlich da vielleicht auch mal noch ein paar Unsicherheiten durchblitzen. Und dann war die Mannschaft einfach echt nicht vom Selbstvertrauen geprägt. Wir haben seit Oktober, glaube ich, kein Spiel mehr gewonnen gehabt. Und du hast es mit von Spiel zu Spiel gemerkt, dass diese Unsicherung größer geworden ist und wir uns einfach nicht belohnt haben. Die Spiele wurden stellenweise dann wirklich besser, aber die Punkte sind einfach jetzt nicht gekommen, die letzten Spiele. Erst die letzten beiden Spiele, kann man wirklich sagen, haben wir uns dann belohnt, haben auch mal wieder das nötige Matchglück gehabt, das wir davor eben nicht hatten. Dann auch ein Spiel in Kiel gewonnen, das wir wahrscheinlich, wenn man jetzt alles auf der Waage liegt, die Chancen nicht gewinnen hätten dürfen. Genauso wie wir davor Spiele verloren haben oder nicht gewonnen
Ja,
haben.
ich habe
Und
das
es ist jetzt
gesehen.
was
Also es war schon sehr überraschend, ne? Also, aber vielleicht auch ein bisschen neutralisieren zu dem Hannover-Spiel davor, wo ihr ja eigentlich auch viel besser wart. Also insofern hat sich das
Davon
ein
bin ich
bisschen.
überzeugt. Ich glaube nicht, dass sich das alles ausgleicht, wie es immer heißt, so eine Saison hinweg. Also zumindest nicht exakt. Aber grundsätzlich ist es so, wenn es läuft, dann läuft es, dann läuft es leichter und dann gehen halt mal solche Dinge rein. Und wenn es nicht läuft, dann ist es das berühmte, hast du Scheiß am Schuh, dann ja, ist es halt auch in den Köpfen drin und dann ist es umso schwerer, da rauszukommen. Und das war verdammt wichtig, dass wir das jetzt geschafft haben, uns aus diesem Negativstrudel ein bisschen rauszukämpfen. Jetzt kommt natürlich dann genau zum falschen Zeitpunkt die Mannschaft der Rückrunde, die gerade auf Platz 1 in der Rückrundentabelle ist und ja, richtig aufspielt.
Ja, genau. Also man muss dazu sagen, ihr wart das erste Mal in in den letzten 6 Jahren, wo ihr in der zweiten Liga seid, auf dem letzten Platz tatsächlich. Habt ihr vorher.
Schießplatz sogar. Wir waren davor nicht mal auf dem Abstiegsplatz
Ihr wart
vor
nicht mal
diesem
auf dem
Jahr.
Abstiegsplatz. Okay, das hatte ich nie auf dem Zettel, okay. Ja, habt euch aber jetzt mit 2 Siegen da, Robert, dein Kollege vom 1889, man hat ja sogar von Serie gesprochen, das würde ich jetzt vielleicht nicht ganz so sehen, aber auf jeden Fall waren diese 6 Punkte super wichtig für euch. Vor allen Dingen auch. Ja, jetzt in Kiel, hast du gesagt, da war auch Kiel eigentlich überlegen und gegen Paderborn, die ja jetzt auch nicht Laufkundschaft sind, was die Offensive angeht. Insofern, ja, habt ihr diese 6 Punkte geholt und habt jetzt ein bisschen Rückenwind, würde ich sagen. Vielleicht bleiben wir einfach mal kurz dabei. Ich habe mir nämlich mal eure aktuellen Stärken angeguckt, so in den letzten 2, 3 Spielen und will das mal so an 3 Namen oder 3 Bezeichnungen abmachen, das Ganze. Und du sagst mir dann mal, ob ich richtig liege. Der erste Punkt wäre, du hast es schon angedeutet, euer Neuzugang im Tor, der im Winter vom 1. FC Köln ausgeliehen wurde. Jonas Obrig, 19 Jahre, bleibt bis nächstes Jahr im Sommer. Ich weiß gar nicht, ob die Ligazugehörigkeit da eine Rolle spielt, aber wie auch immer, ja. Der hat ja, also was ich gesehen habe von dem und auch wie bestimmte Portale ihn benoten, ist der ja wirklich ein Überflieger anscheinend bei euch, ne?
Ja, wie gesagt, die ersten Spiele, glaube ich, auch was diese Benotungen betrifft, ob es fair ist oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Da hat er noch ein bisschen gebraucht. Aber da waren ja auch alle nicht gut. Und die letzten Spiele war er teilweise, muss man fast so sagen, der beste Mann am Platz, der uns nicht nur mal einen Punkt festgehalten hat, sondern auch wirklich 3 Punkte in Kiel. Grundsätzlich ist Fußball, vor allem in der zweiten Liga, vor allem auch wenn man mit dem Jahr unterwegs ist, ja immer so ein Ding. Wenn es gut läuft für den Jahren, dann ist meistens ein Spiel, das schon so auf Messerschneide steht, das in beide Richtungen kippen kann. Und dann schaffst du es halt vielleicht in deine Richtung kippen zu lassen. Und gerade in solchen Situationen brauchst du halt wirklich einen Keeper, der hinten auch mal einen rausholt und der ja vielleicht auch mal Dinge pariert, die jetzt in der Hinrunde nicht pariert wurden und dein Team so im Spiel hält, beziehungsweise noch so ein paar Prozent Energie gibt, damit du das Ganze auf deine Seite ziehen kannst. Und das bin ich der Meinung, das hatten wir zum Beispiel beim Spiel in Kiel. Das habe ich leider nicht im Stadion gesehen, das musste ich krank von zu Hause beobachten. Im Fernsehen habe ich auch genau drauf geschaut. Und da bin ich schon der Meinung, dass die Leistung von Jonas Urbik, obwohl er erst 19 Jahre jung ist, wirklich das ganze Team so ein bisschen mitgerissen hat und dann jeder dran geglaubt hat, dass da auch was zu holen ist an dem Tag. Wenn du dann in den ersten gleich reinbekommst oder so, dann ja, ist das Spiel auch relativ schnell gelaufen, weil Kiel war eigentlich richtig gut drauf an diesem Tag.
Ja, stimmt. Wenn wir über die Torwartposition reden, müssen wir zwangsläufig auch über Dejan Stojanovic reden, der ja auch beim FC St. Pauli war. Wie ist denn das da alles gelaufen? Also der hatte sich irgendwie noch in der Hinrunde verletzt, war eigentlich Stammkeeper und ist jetzt nicht mal mehr im Kader bei euch. Wie ist denn da diese Rollenverteilung gerade?
Du hast das gut zusammengefasst. Also, wie du schon gesagt hast, er war ja schon, ich glaube sogar mit Stilz damals bei euch in der Rückrunde ausgewechselt, 2021, ausgeliehen von Middlesbrough, dann bei Ingolstadt letztes Jahr ausgeliehen, auch nur ein halbes Jahr und auch da, glaube ich, nicht alle Spiele gemacht, verletzungsbedingt. Auch da abgestiegen, wohlgemerkt, mit Ingolstadt. Also hat er jetzt eigentlich nicht so die Vita auch in der zweiten Liga, nicht, dass er jetzt der Überkeeper ist, aber ich glaube, Roger Stilz. Das ist jetzt meine Einschätzung, ohne dass ich da genaue Details habe, hat was in ihm gesehen. Vielleicht auch in der gemeinsamen Zeit, er wusste zumindest, dass er dem Jungen, was heißt Jungen, der ist 29, dem Spieler die zweite Liga zutrauen kann. Bei uns, muss ich sagen, ist er jetzt nie so zu 100% der sichere Rückhalt gewesen. Er hat auch echt schwere Fußstapfen, genau wie eben erwähnte Roger Stilz gehabt, weil eben Alex Meyer, der dieses Jahr jetzt phänomenal teilweise gegen Manchester City, Schalke 04 und andere Größen in der Champions League gehalten hat im Tor vom BVB, weil er als Ersatztorhüter dahin gewechselt ist eigentlich und dann spielen durfte. Also der war sein Vorgänger. Natürlich war der von Anfang an auch nicht so gut bei uns, aber als er gegangen ist, war halt gut genug, dass ihn ja Dortmund jetzt zwangsläufig in der Champions League reingestellt hat, weil Kobel verletzt war. Das kannst du nicht einfach so ersetzen auf der Torposition. Und die ist, glaube ich, auch verdammt wichtig im Abstiegskampf, die Torposition.
Ja, also
Und hat er einen. Ja, genau.
ich erinnere mich auch daran, also er kam ja bei uns auch mitten in der Saison und da war es bei uns ja auch, ging es ja um den Abstieg und er wurde da ja dann auch erstmal neue Nummer 1 sozusagen für Himmelmann und hat ja eine sehr, sehr solide Rückrunde für uns gespielt und auch maßgeblichen Anteil gehabt am Nichtabstieg bei uns. Insofern.
Also schätzt du das tatsächlich ein? Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass er bei euch wirklich diesen Anteil hatte. Das würde dann auch erklären, warum zum Beispiel er für uns relevant war, weil er halt Abstiegskampf kannte bei beiden Vereinen, bei denen er in der zweiten Liga davor war.
Genau.
Erfahrung hat er definitiv gehabt. Er hat auch Qualitäten, das hat man auch gesehen. Aber alles, was ich vorhin über Urbik, über das Kiel-Spiel gesagt habe, dass er halt auch mal wirklich einen raushaut in der Phase vom Spiel, wo es wirklich in beide Richtungen gehen kann. Daran kann ich mich jetzt in der Hinrunde nicht erinnern. Das ist vielleicht auch unfair, weil natürlich da 11 Mann auf dem Platz stehen. Wirkliche Fehler hat er eigentlich nur einen gemacht. Also große Fehler, das war gegen Magdeburg, wo er sich beim Rauslaufen verschätzte und der Ball quasi über ihn hinweg
Ja.
von vorgegangen ist. Das hat ihm sicher in Augen vieler, gerade so im Zuschauerbereich, ein bisschen das Leben schwer gemacht. Was ich glaube, dass das Trainerteam zum Beispiel das schon anders bewertet hat. Ich persönlich habe auch immer gesagt, dass da schon der Verteidiger auch eine Mitschuld hat an dem Tor. Was man aber schon, was man sagen muss, ist, danach hat man nicht mehr das Gefühl gehabt, als ob er da jetzt noch in der Hintermannschaft wirklich groß, ja, jetzt sage ich schon wieder, ein Rückhalt ist. Also du hast echt gar nicht mehr wahrgenommen, dass das Ganze funktioniert. Man hat nicht offiziell was gehört. Das hat geheißen, als wir einen neuen Torhüter geholt haben, dann auch mit Urbik, dass wir jetzt halt ein Viererteam haben im Tor und dass das ein offener Wettkampf ist, wer diesen Platz kriegt zur Rückrunde. Aber Urbik hat ihn bekommen und Stojanovic ist mittlerweile nicht mehr im Kader, das hast du selbst gesagt. Das ist, also die Interpretation ist relativ logisch, dass das Ganze ja für ihn dann ziemlich sicher jetzt vorbei ist. Ob es ist, weil er sich nicht unterordnen wollte und auf die Bank setzen, weiß ich nicht. Aber es gab auch davor schon Stimmen, bevor Urbik geholt wurde, dass man vielleicht mit unserem zweiten Keeper in die Rückrunde starten sollte. Mit oh, hilf mir gerade, weißt du wahrscheinlich gerade auch nicht, oder?
Ihr habt so viele Torhüter.
Ja,
Ich gucke gerade
glaube,
mal. Also
Thorsten Kirschbaum war es natürlich.
Kirschbaum,
Genau.
Thorsten Kirschbaum, genau.
Ja, mir wirklich bei seinen Einsätzen dieses Jahr waren es bloß 3 Stück, aber letztes Jahr hat er auch ein paar Mal ausgeholfen, immer sehr gut gefallen hat, aber muss auch sagen, immer wenn er 3 Spiele ausgeholfen hat, war er selber verletzt, weil er einfach auch schon mit seinen 35 Jahren viel auf dem Buckel hat und ja, wahrscheinlich nicht mehr der Spieler ist, den du ein halbes Jahr vorstellen kannst, ohne dass er sich verletzt.
Ja, okay. Aber ihr habt ja Stojanovic nun mal an der Backe. Ihr habt die ja fest verpflichtet, ne? Von Middlesbrough, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, also im Transfermarkt steht eine Ablöse von 300.000. Ob das stimmt, kann ich selber nicht sagen. Er ist aber
Aber auf
damals.
jeden Fall ist er verpflichtet worden, fest, das schon mal, ne?
Ja, fest verpflichtet ist er auf jeden Fall. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da im Sommer einen Abschied geben wird. Er hat noch ein Jahr Vertrag, also er hätte bis 2024 Vertrag. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn nächstes Jahr noch bei uns sehen. Die Frage ist, ob wir von diesen 300.000, wenn wir sie investiert haben, noch was wiedersehen nach der Geschichte jetzt. Oder ob das dann Richtung quasi beiderseitige Auflösung geht, kann ich nicht sagen. Ich hoffe sehr, dass uns Urbik erhalten bleibt, der, wie du gesagt hast, für 2 Jahre ausgeliehen oder für 1,5 Jahre ausgeliehen ist von Köln. Es gibt aber eine Klausel, dass Köln diese Leihe beenden kann, einseitig. Ob sie die ziehen, wenn wir absteigen, oder ob wir sogar mit uns in die dritte Liga geht, oder ob sie die vielleicht auch ziehen, wenn wir in der Liga bleiben, aber es irgendwie bessere Zweitligisten gibt, die interessiert sind, das kann ich nicht sagen. Das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, wenn wir die Klasse halten, ist die Chance sehr gut, dass er bei uns nächstes Jahr Stammkeeper bleibt, weil ich glaube, den Posten kriegst du in der zweiten Liga auch bei keinem anderen Team so leicht als 19.
Ja, ich glaube
Selbst
aber auch,
wenn
dass selbst im Falle eines Abstiegs ein 19-Jähriger vom 1. FC Köln ausgeliehen ist, auch die nötige Spielpraxis in der dritten Liga sammeln könnte und sich verbessern kann. Nochmal, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen.
Ja, einer der besten Keeper der dritten Liga ist zurzeit, ich glaube, Noah Atubulu heißt er von Freiburg 2. Der bei der U21 aktuell gesetzt ist, wo ja auch Jonas Urbik diese Woche oder letzte Woche eingeladen
Ja,
war und dann erstmals auf der Bank saß. Genau.
okay.
Also der ist vielleicht sogar noch besser, er weiß ich nicht, aber der ist jetzt, der steht auch in der dritten Liga im Tor für Freiburg 2. Also sehe ich jetzt grundsätzlich auch, dass man in dem Alter da auf jeden Fall die nötige Spielpraxis sammeln kann, bevor man sich irgendwo auf die Bank setzt.
Ja, ich
Macht das
glaube,
keinen Sinn.
ich hab einmal ein Spiel von ihm gesehen bei Freiburg. Ich glaube, es kann sogar das Eröffnungsspiel gewesen sein vom neuen Stadion, wo St. Pauli zu Gast war. Da hat er dann mal bei den Profis mitgespielt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ding Dong, Werbung. Unser lieber Werbepartner, die Kehrwieder Kreativbrauerei, hat im Jahr 2013 mit dem Prototyp sein erstes Bier auf den Markt gebracht. Das Prototyp ist ein kaltgehopftes Lager, das 7 Wochen auf Aromahopfen gelagert wurde. Daher hat das Prototyp-Lager auch seinen einzigartigen Geschmack und seine fruchtige Aromatik. Es verbindet die Fruchtigkeit eines Pale Ales mit der Leichtigkeit eines Lagers. Das mehrfach prämierte Prototyp war nicht nur das erste Bier von Kehrwieder, sondern das erste seiner Art überhaupt in Deutschland. Natürlich ist das Prototyp nicht filtriert und nicht pasteurisiert. Und noch ein kleiner Tipp von mir zum Schluss. Wenn ihr das Prototyp mal schön lecker vom Fass genießen wollt, dann geht doch mal ins Galoppa des Jahres im Haus 73 in der Schanze. Wirt Gerrit ist nicht nur St. Pauli-Fan und ein guter Typ, er zapft das Prototyp auch ganz fantastisch. Das Prototyp und viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Unabhängig vom Torhüter muss man natürlich auch mal auf eure Abwehr gucken, die, wie ich finde, in den letzten Jahren, genau, in den letzten Spielen wieder erstarkt ist. Ihr habt in den letzten Spielen im Durchschnitt nur ein Gegentor bekommen und habt auch gegen Paderborn, wie gesagt, gar keins zugelassen. Kann man schon sagen, dass das jetzt sozusagen, wo vielleicht bestimmte Verletzungen wegfallen, wo sich die Abwehr ein bisschen einspielen kann, dass das jetzt auch ein wichtiger Punkt für euch ist?
Grundsätzlich ja. Das Wichtige ist vor allem, dass wir da eben einigermaßen Konstanz reinbringen, was die Aufstellung betrifft. Also dass wir mit der gleichen Viererkette auflaufen in 2 aufeinanderfolgenden Spielen, das glaube ich gar nicht mehr dieses Jahr irgendwie. Aber dass zumindest das Innenverteidigerpaar sich ein bisschen einspielen kann, weil das so viel durchgewürfelt wurde die letzte oder durchgewürfelt werden musste die letzten Monate
Das
gerade noch.
ist LWD und Steven Breitkreuz, ne?
Die letzten Spiele waren es Elvedi und Breitkreuz. Zu Ende letzter Saison war Scott Kennedy stark im Kommen. Sebastian Nachreiner sehe ich jetzt eher als vierten Mann, der wirklich ja eine Legende ist im Verein, der 34 ist, aber schon x Jahre dabei war, der unser dienstältester Spieler mittlerweile und viel gespielt hat dieses Jahr, vor allem eben wegen den Verletzungen, was man ihm gar nicht zugetraut hat, dass er überhaupt nochmal 90 Minuten am Stück macht. Also das ist schon, zeigt schon auch ein bisschen unsere Not, dass wir da viel durchgewechselt haben. Problem sind eher die Außenverteidiger noch, weil da eben wir viel Verletzungen hatten zu Saisonbeginn schon und eigentlich nur einen Spieler auf links zum Beispiel in der Planung hatten, das war Leon Guevara. Wir haben nur noch Lasse Günther ausgeliehen, zum Beispiel von Augsburg, der war eigentlich auch eher ein offensiverer Spieler ist. Christian Fied, der auch eine Pauli-Vergangenheit hat.
Genau, ist ja auch gerade erst zur neuen Saison zu euch gekommen, ne?
Genau, der hat das auch schon gespielt dieses Jahr. Oskar Schönfelder, den man eigentlich fürs Mittelfeld geholt hat von Bremen, glaube ich, hat sich gleich zu Saisonbeginn das Kreuzband gewechselt. Der wurde eigentlich zu dem Zeitpunkt gerade trainiert als Linksverteidiger, als Backup für Guevara. Wie gesagt, hat sich dann auch verletzt. Also da sind wir wirklich geplagt auf dieser Position. Ja, am Ende rechts hinten ist es ein bisschen besser, aber auch da waren wir nicht komplett verletzungsfrei. Jetzt ist Guevara wenigstens zurück. Der hilft uns, glaube ich, schon, weil das einfach die Stammbesetzung ist auf der Position. Und mit Breitkreuz und Elvedi haben sich zwei gefunden, die das Ganze ein bisschen stabiler gemacht haben. Wie du sagst, Paderborn muss man erstmal zu Null spielen. Ich hoffe natürlich, dass wir auch gegen euch zu Null spielen können.
Ja, ich glaube, das wird sich auch ein bisschen daran ausmachen, du hast das schon gesagt gerade, dass meine Viererkette mehr als zwei Spiele zusammenspielt. Kennst du um die Dreierketten, Viererketten-Thematik beim FC St. Pauli und wie sich die gegen euch gestaltet vor allen Dingen?
Ich habe mir den Podcast vom Rasenfunk angehört, wo ja von euch, glaube ich, Tim und von uns in der Robert zu Gast waren.
Genau.
Da ging es ja schon auch um, beim Abschnitt um St. Pauli ging es um das Thema Dreier-Fünfer-Kette, die ihr, glaube ich, jetzt unter dem neuen Trainer hauptsächlich spielt und die euch vor allem gegen die ganzen Dreierketten-Gegner viel hilft.
Genau, wo wir in der letzten Saison massiv quasi ja Probleme hatten gegen Dreierketten.
Wir sind jetzt kein Dreierkettengegner und ich bin auch froh, dass ihr da keine Probleme mehr habt, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, das auszuprobieren. Wie Robert ja schon gesagt hat, ist das letzte Saison massiv schief
Ja,
gegangen.
genau. Also es war so ein Ausreißer letzte Saison, dass wir da nach
Ja.
11 Minuten 2-0 geführt haben, obwohl ihr Dreierkette
Weil wir
gespielt
es aber auch
habt.
nicht konnten. Also wir haben es dann nur gespielt, weil ihr dagegen nicht spielen könnt und haben dafür
Ja,
dann
genau.
Presse bekommen. Ja, wie gesagt, man muss erst mal schauen. Aktuell haben wir auch wieder ein kleines Lazarett. Wir hätten am Freitag testen sollen gegen Nürnberg. Das wurde abgesagt, weil wir sehr viele Grippe- und Corona-Fälle hatten.
Ja,
Fakt
hatte ich
ist
auch
aber
gesehen.
schon, dass es Montag eigentlich wieder die meisten ins Training einsteigen sollten. Jetzt war gestern eben noch eine Podcast-Folge vom Robert mit, also von unserem 89FM mit unserem Geschäftsführer. Die habe ich mir heute auch noch angehört.
Mit Tobi Werner, ne?
Genau, der hat gemeint, dass es gut aussieht. Hat sich aber nicht in die Karten schauen lassen, wer jetzt noch alles verletzt ist, hat er nur dann noch beiläufig gesagt, ja, es werden gegen St. Pauli dann 11 Spieler auf dem Platz stehen, die bei 100% sind. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir wahrscheinlich gerade keine 16 Spieler haben, die bei 100% sind oder auch am Samstag nicht haben werden, sondern dass der ein oder andere da schon noch ein bisschen Rückstand haben wird.
Ja, dann brauche ich auch gar nicht zu fragen, wie wichtig der Test gewesen wäre gegen Nürnberg, weil wir haben ja selbst auch getestet, sozusagen in der Mitte der Pause gegen Hannover haben 2-0 gewonnen. Scheint ja so, als wenn es bei euch eher darum geht, dass wenigstens welche dann fit sind und die auf dem Rasen stehen, ne?
Gerade ja, grundsätzlich schadet sowas nicht, dass du mit dem Rhythmus bleibst. Andererseits, jetzt hast du, glaube ich, immer noch vor der Länderspielpause hast du ein bisschen Schwung gehabt. Wenn du den mitnehmen kannst, ist es vielleicht sogar besser, als wenn du zwischen so einem Testspiel gegen Nürnberg irgendwie verloren hättest oder so. Normalerweise spielt da ja eh dann der zweite Anzug, der normalerweise keine Spielpraxis bekommt. Ganz ehrlich, gerade wenn noch Verletzte dazu kommen, weiß gar nicht, ob wir den zurzeit so haben. Also, oh, wenn wir wirklich einen vergleichbaren Kader wie gegen Paderborn auch am Samstag aufstellen können, weil da hatten wir bis auf die Rechtsverteidigerposition eigentlich ja einen Kader, der auf jeder Position hat der aktuell Beste gespielt. Rechtsverteidiger hat Fied gespielt, der wie gesagt unsere Allzweckwaffe ist, immer mal irgendwo aushilft, wenn er nicht selber verletzt ist, weil wir da eben auch ich glaube, eine Sperre war es in dem Fall hatten. Genau, da wird wahrscheinlich jetzt wieder Bene Salah spielen, wenn er nicht irgendwie krank ist am Wochenende, der eben gesperrt war und
Ja,
dann wieder dabei sein sollte.
okay. Also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass ihr in der Viererkette bleibt, schon wegen der beiden positiven Ergebnisse jetzt in den letzten beiden Spielen, vermute ich. Da was umzustellen macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn.
Kann ich mir
Ist
nicht
da,
vorstellen, dass wir das anders machen, ja.
ja, genau. Um das mal abzuschließen, das Dreierketten oder Dreier-Fünferketten gegen die Viererketten-Geschichte. In den letzten 8 Spielen haben wir 7-mal gegen Mannschaft mit Dreierkette gewonnen. Und einmal gegen einen mit Viererkette. Das war gegen Sandhausen. Das 5-0 am letzten Spieltag. Zitat und Quelle: Tim Eckstein im Rasenfunk-Kurzpass. So, ich habe noch einen dritten Punkt, wo ich sehe, dass ihr gerade ein bisschen erfolgreicher seid. Prinz Osei Owusu. Würdest du das unterstreichen?
Ja, also ich würde es nicht nur an ihm festmachen, aber gerade auch an ihm. Das ist so ein Beispiel dafür, dass wir uns ein bisschen Selbstvertrauen zurückgearbeitet haben. Und gerade für ihn persönlich freut es mich sehr, weil man in der Hinrunde gemerkt hat, dass das eigentlich der einzige Punkt ist, der ihm bei uns ein bisschen gefehlt hat. Mir fällt da so ein Spiel gegen Hannover ein, in Hannover, wo er wirklich 400-prozentige hatte. Bei manchen davon stand er auch im Abseits, aber das weiß man immer erst nach der Situation, weil dann ja wegen Videobeweis erst die Fahne hochgeht und halt wirklich viermal frei vom Tor den Ball nicht über die Linie gebracht hat. Ich glaube, in der Form, wie er gerade ist, mit dem Selbstvertrauen, das er gerade hat, hätte er davon mindestens zwei gemacht. Ob sie dann gezählt hätten, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber es hätte uns in der Phase, hätte uns das wirklich geholfen. Da hast du wirklich gemerkt, das ist ein Spieler, der braucht so ein bisschen dieses Selbstvertrauen, diesen Lauf. Wenn er ihn nicht hat, hat man auch bei seinen vorherigen Stationen, auch in Aue zum Beispiel gesehen, dann ja, kommt da auch ganz schnell mal so eine Flaute, wo er irgendwie 20 Spiele kein Tor schießt. Jetzt hat er zwei Spiele in Folge getroffen, also das kann gerne so weitergehen.
Und hat
Ich
sich sogar noch seinen
glaube,
Elfmeter selbst rausgeholt gegen Paderborn,
er ist
ne?
jetzt nicht der Unterschiedsspieler, der irgendwie hier alles stehen lässt und dann in besser Stimme in die Tore reinmacht, aber er steht oft richtig, er arbeitet unglaublich viel, er arbeitet sich die Chancen, er muss sie dann halt nur verwerten und genau das ist so der Punkt, wo es manchmal hapert, dass er sie dann verwertet, gerade macht das sehr gut und ich hoffe, das geht so weiter.
Ja, okay. Gut, genau, das wären die drei Sachen, die ich einmal abfragen wollte bei dir. Gibt es sonst noch irgendeine Sache zur Mannschaft, die du gerne sagen würdest? Also mir ist nur aufgefallen, gegen St. Pauli wird auf jeden Fall euer Kapitän Gimba auf der 6 fehlen, weil er die 10. gelbe Karte kassiert hat gegen Paderborn. Meinst du, da geht Idrissi wieder rein, irgendwie in die 6er-Position neben Thalhammer? Oder wie werdet ihr das eventuell auskleiden, das Ganze?
Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich muss man sagen, unsere Kaderplanung hat da schon eine kleine Lücke, weil ich der Meinung bin, dass wir den Abräumer, sage ich mal, auf der 6, den Gimba bei uns spielt, nicht wirklich ersetzen können, so 1:1 im Kader, weil alle anderen Spieler, die, also wir haben immer zwei zentrale Positionen, so 6er, 8er, und meistens ist eben einer der Defensiver, der wirklich den Abräumer macht. Das ist in den meisten Fällen Gimba. Und daneben oft so ein Achter, der sich auch nach vorne mit einschaltet und noch viel mehr im Aufbauspiel beteiligt ist. Das kann Idrissi sehr gut, das kann auch Thalhammer. In der Rolle des Abräumers sehe ich jetzt beide nicht. Ich vermute mal, dass es Thalhammer machen wird, neben Idrissi oder vielleicht auch Kaliskana, der dann nochmal ein Stück offensiver ist, der das sehr gut gemacht hat letzte Woche. Da war Idrissi eher auf Außen und vorletzte Woche muss man fast sagen, mit dabei gegen Paderborn. Da war Idrissi eher auf Außen und Thalhammer eben neben Gimba in der Mitte. Ja, wie gesagt, ich glaube, es wird auf Gimba wird durch Thalhammer ersetzt werden und dann wird es einer von den anderen beiden sein, Kaliskana oder Idrissi, die das Ganze auffüllen. Ich weiß jetzt, also das macht mir schon ein bisschen Sorgen, die Position, muss ich schon sagen. Es kann auch
Ja.
sein, wenn wir wirklich sagen, gegen euch, weil ihr so gut drauf seid und vielleicht auch mit Verletzungen, weiß ich jetzt auch nicht, oder mit Krankheit, wer da also in Frage kommt, dass wir da vielleicht sogar noch einen defensiveren, also einen eigentlichen Verteidiger in die Rolle mit reinnehmen. Ich glaube aber nicht, dass wir dafür unsere Breitkreuz und Erwedi jetzt auseinanderreißen würden. Wenn, dann wäre es also Kennedy und der hat es eigentlich noch nicht gespielt bei uns. Also ja, glaube ich jetzt auch nicht. Also es wird wohl auf Thalhammer und Idrissi rauslaufen und ja, mit der Option, dass auch zum Beispiel ein Kaliskana neben Thalhammer stehen könnte.
Okay. Vielleicht nochmal, um den sportlichen Teil abzurunden. Ihr habt ja Ende November letzten Jahres Tobias Werner als neuen sportlichen Geschäftsführer Sport vorgestellt. Wir sprachen ja kurz schon über ihn. Er ist der Nachfolger von Roger Stilz geworden. Also war ja bei uns Leiter NLZ. Insofern nur für dich, der war gar nicht so nah an der Mannschaft dran, ne? Also der war eher sozusagen für die Struktur da im NLZ. Aber trotzdem, was macht denn Tobi anders als Roger sozusagen jetzt schon in der kurzen Zeit und was erhoffst du dir von ihm, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal in Richtung Saisonende guckt und neue Saison?
Puh, das ist eine gute Frage, auf die ich relativ wenig sagen kann, weil ich mit beiden nicht viel persönlich zu tun hatte. Mit Roger Stilz habe ich einmal persönlich gesprochen, aber auch das war in einer größeren Runde. Und auch nur ein paar Minuten. Da hatte ich grundsätzlich keinen schlechten Eindruck von ihm. Man hat jetzt auch ehrlich gesagt nicht viel Schlechtes gehört. Es gibt eigentlich nur Gerüchte über die Trennung. Natürlich hatten wir einen großen Fauxpas, was Kader betrifft dieses Jahr. Das war die Registrierung von Sabri Zing, der jetzt quasi im Winter als Neuzugang mehr oder weniger bei uns auf dem Platz steht, aber eigentlich das ganze Jahr schon da war, aber eben nicht registriert war. Am Ende ist das was, wofür der Geschäftsführer verantwortlich zeichnet, auch wenn er selber das vielleicht gar nicht verbockt hat. Und es ist kurz vor seinem Rauswurf bekannt, nicht vor seinem Rauswurf, vor seinem Ende bei uns bekannt geworden. Deswegen wird es natürlich immer mit in Verbindung gebracht, kann aber keiner sagen, ob ihm das zum Verhängnis wurde, ob es vielleicht an anderen Sachen lag. möchte jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Ansonsten habe ich bei Stills
Aber so
eben.
oder so, ich meine, das ist natürlich trotzdem Hammer, egal wie das gelaufen ist. Also Singen,
Ja.
einer, als der einer, der letzte Saison bei euch mit der beste Spieler war, dass der einfach mal die ganze Hinrunde nicht spielen kann.
Man muss auch sagen, rein analytisch, wenn man es jetzt betrachtet, das kann natürlich jetzt auch, also muss es nicht damit zusammenhängen, nur, aber seit er wieder da ist, läuft es bei uns einigermaßen. Kann man jetzt schon so sagen, die letzten Spiele. Ich sehe ihn als Unterschiedsspieler nach vorne, der wirklich das Spiel beleben kann, hat viele Lattentreffer gehabt, hat selber eigentlich, glaube ich, nur ein Tor für ein Tor verantwortlich gezeichnet, aber in den letzten Spielen. Aber hat hinten tatsächlich ja, fast noch mehr Tore verschuldet, als er nach vorne verursacht hat, weil er einfach in der Rückwärtsbewegung meiner Meinung nach ein paar Defizite hat, dass die anderen Spieler ausgleichen müssen. Ich meine, das haben auch Spieler wie Messi, über die kann man das sagen, dass der Rest der Mannschaft quasi mehr mitarbeiten muss, wenn sie auf dem Platz stehen, weil er eben nach hinten nicht so viel mitarbeitet. Mit ihm würde ich jetzt nicht vergleichen, natürlich, aber das so sehe
Ja,
ich,
er hat
das
schon
sind
einen
wir.
Stellenwert in der Offensive für euch, wo man sagt, der muss nicht so viel mit nach hinten arbeiten, weil er einfach vorne seine Qualitäten entwickelt und
Und weil er vorne vor allem die Gegner beschäftigt. Was ich so mitbekommen habe, glaube ich, ist
okay.
das schon auch so gewesen, dass wir die letzten Spiele teilweise mehr Freiräume vorne hatten, weil der Gegner sich eben auf Singh einstellt, versucht, Singh aus dem Spiel zu nehmen. Das haben sie auch ein paar Mal geschafft. Aber gerade in den Spielen haben wir dann gut gespielt, weil der Rest eben einfach mehr Raum hatte. So, ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt. Dafür schaue ich nicht so taktisch auf die Spiele drauf und vor allem nicht so in der Analyse quasi auf einzelne Spieler im Nachgang nochmal. Dafür bin ich kein Videoanalyst, dafür bin ich einfach nur Zuschauer oder Fanradio-Kommentator. Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört und das, ja, wäre für mich auch logisch, dass er deswegen unser Spiel indirekt quasi beflügelt. Und ja, am Ende war er für uns jetzt im Winter Neuzugang. Ansonsten muss ich sagen, zur Kaderpolitik von Stilz, das Einzige, was ich so interpretiere, ist, dass da schon ein paar Spiele dabei waren, wo er selber zumindest kannte, mitbekommen hat. Ich weiß nicht, ob er als Leiter vom LNZ vielleicht mit der zumindest mit dem Scouting auch was zu tun hatte bei euch, dass er vielleicht einfach darüber schon
Ja,
bekannte in der Zeit.
also
Ansonsten,
Christian Fied wäre jetzt ja auch ein Beispiel
genau,
wahrscheinlich, ne?
Christian Fied wäre ein Beispiel, noch neben Stojanovic. Und Fied ist übrigens auch einer, der neben Thalhammer im Zentralmittelfeld spielen könnte dieses Wochenende. Kann
Ja.
ich mir gut vorstellen, wenn es fällt mir gerade ein.
Ja,
Ja.
da waren auch viele bei uns übrigens traurig irgendwie, weil wir immer dachten, dass Christian bei uns den Durchbruch schaffen sollte und könnte.
Er war ja ausgeliehen nach Dortmund, glaube ich, letzte Saison, weil er ihn nicht
Ja. Genau, und dann war eigentlich für uns oder für viele hier der nächste Schritt, dass er sich vielleicht auch hier im Kader etabliert. Und wir waren, also ich jetzt nicht unbedingt, aber viele andere waren halt ein bisschen, haben sich die Augen gerieben, als er dann zu euch gegangen ist, fest. Ja.
Ja, aber das war auch ein guter Transfer, das muss ich ihm auch lassen. Also das sind so die zwei Transfers, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das eine Stillstandhandschrift hat. Der Rest kann auch sein, dass vielleicht sogar schon vor seiner Zeit mehr oder weniger eingetütet wurde oder zumindest von uns beobachtet wurde. Aber das sind die Spieler, die ich persönlich mit ihm in Verbindung bringe. Ob das jetzt stimmt, ist alles dahingestellt. Das ist einfach nur meine Interpretation, weil ich da halt eine Connection ziehen konnte zwischen den beiden oder den drei, sage ich jetzt mal. Bei Werner kann man eigentlich nur einen Transfer nennen, das ist Jonas Urbik. Inwieweit er da wirklich was mit zu tun hat, das ist ja auch von Köln ausgeliehen. Das heißt, unser ehemaliger Geschäftsführer Christian Keller hat uns den Spieler besorgt, in Anführungszeichen, also war da zumindest dran beteiligt. Da muss jetzt ein Tobias auch gar nicht mal so viel Anteil dran gehabt haben. Aber am Ende ist es ist es eigentlich der einzige Transfer, der jetzt in seiner Ägide passiert ist. Und den Vergleich gewinnt Tobias Werner damit. Also den Vergleich Torwart gegen Torwart. Aktuell zumindest. Wer weiß, was diese Saison noch passiert,
Ja.
was Urbik noch für Fehler machen kann. Ich hoffe es nicht. Aber das ist so das Einzige, was ich am Vergleich ziehen kann, weil ich persönlich keinen Kontakt mit diesen beiden Menschen habe. Die Interviews sind wie beim Jan üblich relativ distanziert. Das Interview jetzt gestern mit Robert war ganz gut, aber auch da hat er sich nicht sehr in die Karten schauen lassen. Tobias Werner, der wird sich am Ende dann wirklich, ja, an dem, was er zustande bringt, beim Jan messen lassen müssen. Und dann kann ich ihn auch bewerten, aber so kann ich
Ja,
leider gar nichts dazu sagen.
okay. Ja, wo du gerade Keller erwähnst, mir ist erst in der Vorbereitung diese Doppeldeutigkeit des Kölner Kellers aufgefallen. Also ja, Geschäftsführer, er war ja nicht nur Geschäftsführer Sport, er war ja irgendwie der oberste Geschäftsführer in allen Bereichen sozusagen und ist dann ja zum ersten FC Köln gegangen und ist jetzt der Kölner Keller. Genau. Gut. Dann erstmal soweit dazu. Ja, ich habe gehört, dass es am 30.04. bei eurem Spiel in Sandhausen einen Sonderzug der Fanszene geben wird, was jetzt sicherlich auch für euch nicht so ganz gewöhnlich ist. Wie viele Fans werden denn nach Hamburg kommen? Was meinst du?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe leider keine Zahl von unserem Fernbeauftragten bekommen. Den habe ich heute noch gefragt. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig bei euch, weil ich weiß ja, dass ihr euer Stadion sehr oft sehr voll habt. Also ich glaube, fast immer ausverkauft, auch sehr viele Anfragen immer habt. Darüber hinaus, was das betrifft und dann auch der Gästeblock gerne mal verkleinert wird, damit eben noch mehr Karten für Heimfans zur Verfügung stehen auf der Tribüne. Deswegen weiß ich, dass es bei uns im Verein auch immer in den vergangenen Jahren ein Problem war, dass teilweise dann keine Tageskasse mehr gab und Leute dann eben Ticket mehr bekommen haben oder dass es im Vorfeld schon hieß, ja, jetzt ist der Gästeblock ausverkauft, obwohl wir eigentlich nur ein Drittel des Kontingents abgerufen hatten, aber
Ja,
nicht
ich verstehe.
konnten, weil er halt schon verkleinert war.
Ja, ist eine Thematik, die jetzt öfter mal aufgeploppt ist. Ich weiß.
Ja. Also es steht immer noch nicht ganz fest, es soll die Woche noch verkündet werden, ob es eine Tageskasse gibt. Der Vorverkauf lief, was ich gehört habe, so zwischendurch recht gut. Ein paar hundert werden es auf jeden Fall sein. Ein paar hundert sind es in Hamburg immer, vor allem weil es natürlich schon auch ein Urlaubsziel ist für viele. Sowohl für, ich nenne es mal, Sauftouristen, die dann ja mehr im Block liegen als stehen. Die gibt es natürlich immer, ob man das jetzt gut findet oder schlecht. Aber auch für Familien tatsächlich ist Hamburg immer ein schönes Ziel. Haben wir immer sehr viele im Block. Also ich kann mir gerade tatsächlich alles zwischen, ja, ich sage jetzt mal 400 und 600, 700 vorstellen.
Okay, ich hätte
Kann
jetzt
auch
auch so gesagt,
daneben liegen, aber
400 hätte ich jetzt
das ist jetzt so
gedacht.
meine Schätzung, aber ich
Ja.
habe gerade auch gar keine Zahlen. Grundsätzlich, der Sonderzug ist, wenn ich da noch kurz drauf eingehen kann, ist tatsächlich unser zweiter Sonderzug der G Geschichte und war relativ knapp, dass der jetzt noch zusammengeht, weil einfach, ja, der eigentlich schon bestellt werden musste und da war noch nicht mehr terminiert, ob das Spiel jetzt am Freitag, Samstag oder Sonntag stattfindet.
Oh ja, schöne Herausforderung.
Und dann war es endlich terminiert und wir mussten innerhalb von wenigen Tagen noch, ich glaube, 400, 500 Anmeldungen zusammenkriegen, die alle abgewartet haben, dass sie, ja, ob das Spiel jetzt an einem Freitag ist oder nicht, ob es oder nicht. Und dann haben wir dann noch wirklich mit ein paar extra Terminen haben wir es dann geschafft, dass rein logistisch sich so viele Leute anmelden können gleichzeitig, weil ansonsten hast du ewig lange Schlangen am Spieltag. Und ja, da kriegst du nicht innerhalb von einer Stunde oder sowas 300 Leute, die da so einen Zettel unterschreiben und das Geld dabei haben gleich für die Vorkasse. Ich bin sehr froh, dass es zustande kommt, vor allem, weil es auch ein wirklich richtiges, wichtiges Spiel wird gegen Sandhausen im direkten Duell gegen den Abstieg. Also
Ja,
da hilft uns jeder Fan.
da werdet ihr noch einige von haben zum Ende der Saison, aber darüber können wir nochmal zum NDS sprechen oder im NDS. Du wirst normal anreisen, weil du ja Teil des Turmfunk bist, also Übertragung aus dem Stadion für Fans von Regensburg. Das heißt, du wirst mit dem Medienteam wie immer, wie Robert auch anreisen.
Genau, wir fahren am Freitag los, genießen auch den Abend in Hamburg. Wie so viele Regensburger geht ja auch allein von der Anreise schwierig, am Spieltag wirklich loszufahren. Außer man
Ja.
fährt mitten in der Nacht mit dem Fanbus und dann ist man meistens auch nicht ja wacher und besser drauf, als wenn man irgendwie die Nacht davor gefeiert hat.
Das
Genau.
stimmt. Ja. Okay, das heißt, ihr werdet auch dann auf der Pressetribüne sitzen, allesamt. Das
Ja, also
Medienteam.
die, mit denen ich unterwegs bin, die meisten schon. Der Fanbeauftragte ist da oft noch mit dabei, der ist dann natürlich beim Gästeblock unterwegs. Aber ansonsten die meisten vom Pressetross sind dann auch auf der Pressetribüne zu finden. Mit denen fahre ich dann auch wieder heim. Ich kenne auch einige, die im Gästeblock sind. Vielleicht treffe ich die auch am Freitagabend dann noch. Genau, die sind auch, also allein aus meinem Bekanntenkreis gibt es wieder so eine Gruppe von 10, 15 Leuten, die anreist. Wie gesagt, das ist immer ein beliebtes Ausflugsziel. Ich muss bloß sagen, es ist halt teilweise wirklich. Ja, dreimal Hamburg im Jahr, weil nach Kiel auch oft dann eine Übernachtung in Hamburg mitgenommen wird. Ja, es wird mich nicht stören, wenn einer der Hamburger Vereine, es dürft auch gerne ihr sein, mal aufsteigt und zum Beispiel ein Berliner Verein absteigt aus der ersten Liga und dann nächstes Jahr statt dreimal nach Hamburg auch einmal nach Berlin fahren könnten
Ich kann den
und da
Wunsch
mal Abend, einen
nachvollziehen.
Abend
Ja,
verbringen.
ich kann
Würde ich
den Wunsch
euch
nachvollziehen.
gönnen, würde ich uns gönnen, weil mir wird es
Ja.
langsam tatsächlich zu viel Hamburger Nachtleben pro Saison, so sehr, dass ich,
Bist schon
ja,
Experte jetzt sozusagen.
naja, Experte für einen Hamburger sicher nicht, aber ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich sage, es muss nicht schon wieder Reeperbahn sein, wir könnten auch einfach mal einen Abend im Schanzenviertel verbringen.
Ja, dann mach das doch mal Freitagabend.
Ich denke mal, das würden sogar viele Hamburger unterschreiben, diese Aussage.
Genau, dann geht ihr ins Galopper des Jahres, ins Haus 73, Disclosure Werbung, weil es auch im Werbeblock dieser Folge erscheinen wird. Da gibt es ganz leckeres Bier vom Fass, unter anderem auch von unserem Partner, der Kerwieder Kreativbrauerei. So,
Merke ich mir.
genau. Dann, Philipp, ja, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Willst du noch einen kleinen Tipp wagen oder?
Ich tippe auf ein umkämpftes 0 zu 0. Das ist jetzt schon wirklich mit viel ja, Wunschdenken. Ja, ich kann mir alles vorstellen zwischen einem glücklichen Sieg für uns und einem 4 zu 0 für euch. Kann auch wirklich eng bis zum Schluss werden mit einem Unentschieden. Also das 0 zu 0 wäre mir eigentlich ganz recht. Das würde uns
Null
so ein
Null, okay.
bisschen die Serie, zumindest die ungeschlagene Serie von dann 3 Spielen, glaube ich, würde es uns bewahren und einfach für die nächsten Wochen für den Abschiedskampf, glaube ich, auch gut auf Kurs halten. Genau.
Alles klar. Ich tippe auf ein solides 2-0 für uns und sage, dass unsere Serie weitergeht und der Hype-Train weiterfährt. Philipp, in diesem Sinne, habt eine gute Zeit in Hamburg, komm gut hin, komm gut zurück. Wir sprechen Montagabend wieder.
Alles klar, danke.
Gern. Und ja, danke fürs Zuhören, liebe Hörerschaft. Und dann wünsche ich euch natürlich auch ein schönes Heimspiel am Samstag gegen den Jahren. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.